Das müssen wir mit allen Zeugen und Sachverständigen machen. Sie müssen als Sachverständige die Wahrheit sagen, dürfen nichts hinzufügen und nichts Wesentliches lassen. Nach dem Untersuchungsausschussgesetz besteht auch die Möglichkeit, wenn es konkret geht, Sie zu vereidigen. Eine vorsätzliche und unrichtige und unvollständige Aussage vor dem Untersuchungsausschuss ist immer strafbar, und zwar auch dann, wenn Sie nicht vereidigt werden. Sie können nach § 17 Absatz 3 Untersuchungsausschussgesetz und § 55 StBO die Auskunft auf solche Fragen verweigern. Die Beantwortung Sie selbst oder Angehörige der Gefahr aussetzen würde, eine Untersuchung nach einem gesetzlich geordneten Verfahren. Der Beamter? Nicht?
Herr Professor.
Aha, dann brauche ich den Zusatz, was man bei den Beamten machen kann, weglassen. Gut, also Sie haben das verstanden, ja?
Ja.
Dann darf ich Sie bitten, dem Ausschuss Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung mitzuteilen und uns dann noch ergänzend mitzuteilen, ob die für die Ladung verwendete Anschrift nach wie vor noch gültig ist.
Ja, mein Name ist Fabian Virchow, ich bin 56 Jahre alt und Hochschullehrer in Düsseldorf. Die Adresse, über die Sie mich geladen haben, ist weiterhin gültig.
Weiterhin gültig, gut. Also, Herr Professor Dr. Virchow, Sie sind hier als Sachverständiger geladen, um uns einen Überblick über den Rechtsextremismus und insbesondere seine Geschichte betreffend auf unseren Untersuchungsauftrag, der Ihnen vorliegt, zu geben. Wie Sie daraus erkennen können, geht es uns vor allem darum, mögliche Bezüge des NSU über die diversen rechten Netzwerke und Verbindungen nach Baden-Württemberg aufzuklären, aber auch mögliche Erkenntnisse über das Vorgehen der Rechtsterroristen, gerade auch in Baden-Württemberg, zu gewinnen. Ich hätte jetzt die Bitte, Sie haben mir das vorher schon gesagt, dass Sie mit eine kleine Einführung machen werden.
So ist es.
Dann darf ich Sie bitten um diese Einführung, bitte.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gebeten worden, beziehungsweise so habe ich dann den Auftrag auch verstanden, insbesondere etwas zur Geschichte des Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik.
Änderung. der deutschen rechtsextremen Szene ungefähr in den 90er Jahren feststellen kann. Also sich internationalisiert, so, sozusagen zunehmend eine internationale arische Gemeinschaft sich betrachtet. Und ist es auch Ihre Feststellung, dass sich da in den 90er Jahren etwas verändert hat?
Also ich glaube, das ist überhaupt nicht zu übersehen, und zwar in verschiedenerlei Hinsicht. Zum einen, das glaube ich ist nochmal wichtig und das scheint mir an vielen Stellen unterbelichtet. Wir haben, wenn man in die Diskussionen der extremen Rechten, und das ist dann jetzt nicht explizit Rechtsterrorismus, sondern insgesamt in der extremen rechten Szene sich das anguckt. Die Diskussionen in den frühen 90er Jahren sind durch etwas gekennzeichnet, was ich historischen Optimismus nennen würde. Man hat, sagen wir, auch nicht die großdeutsche Lösung, aber doch sozusagen die Vereinigung der beiden deutschen Staaten als ersten Schritt. Man hat in den Zerfall der Sowjetunion gehabt, den Zerfall und den, ja, auch gewaltsamen Auseinandersetzung in Jugoslawien und hat die interpretiert als sozusagen die Durchsetzung der Faust, gesagt, so wird es weitergehen, wir werden sozusagen auch unser Großdeutschland wiederkommen. Die völkische Idee wird sich sozusagen auch nach innen realisieren, also im Sinne von völkischer Reinheit. Und gab es ja auch diese Gewalteskalation 1991 folgende im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von Asyl. Und sozusagen die Erfahrungen, die in diesem Zeitraum gemacht worden sind, werden, wenn man das so will, der Anteil der gewaltbereiten Rechtsextremisten im Laufe der Zeit an der Gesamtzahl immer größer geworden ist. Ja? Man kann sehen sozusagen am Parteienspektrum, das waren in den 80ern bis in die 90er Republik VU, danach war es die NPD. Auch da sozusagen die radikalere Variante, die sozusagen zum Sammelbecken ist. Also insofern würde ich sagen, ja, 90er Jahre eine gravierende Veränderung, auch zahlenmäßig eine neue Aneignung oder Wiederaneignung zum Teil neuer Aktionsformen, also zum Beispiel die Demonstration, das ist was lange zurückgedrängt war, aber dann seit den späten 1990er Jahren wieder selbstverständlich zum Repertoire, wenn Sie so wollen, dieser politischen Szene gehört.
Gut, als zweite Entwicklung wurde bereits auch durch einen Sachverständigen im Ausschuss herausgestellt, dass sich die Szene von Organisationen zu flexiblen Netzwerken hin zu Kameradschaften und so weiter entwickelt hat.
Das gilt, glaube ich, für eine bestimmte Phase. Das ist zum Teil jedenfalls auch eine Reaktion gewesen auf die Organisationsquote in der ersten Hälfte der 1990er Jahre. Und das hat zum Teil zu tun sozusagen mit mit der zurückgehenden Attraktivität von sowas wie der einen großen Führerfigur. Ich würde aber gleichzeitig sagen, das sind zum Teil auch einfach, ist eine taktische Flexibilität. Mhm. Dass es diese Veränderung gegeben hat, war, würde ich sagen, bis vor 6-7 Jahren doch weitgehend Meinung unter den Kollegen und Kolleginnen. Aber inzwischen gibt es sozusagen zum Teil wieder eine Rückkehr zu klassischen Parteiformationen, was damals für relativ unwahrscheinlich gehalten war. Also ich würde sagen, es gibt eine Flexibilität, die es auch sozusagen schwer macht, mit diesem Phänomen angemessen umzugehen.
Und nun war es ja früher so, und da ist man davon ausgegangen, dass es eigentlich die Rechtsmitgliedschaft in gewissen Organisationen gab, aber nicht in verschiedenen rechtsextremen Organisationen. Also sehr viele dieser Schlüsselakteure in verschiedenen Organisationen, Gruppen auch gleichzeitig findet.
Also da würde ich sagen, dass das eigentlich auch in der Vergangenheit, also früher schon ist. Das sind dann unterschiedliche Organisationen gewesen, denen man angehörte. Also man war vielleicht auf der einen Seite in der NPD als Partei, hat dort Wahlkampf sich da getroffen, aber war gleichzeitig in sowas wie der Artgemeinschaft, also eine heidnisch-völkische Sekte, die Letztbegründung liefert für rassistisches Handeln. Oder bei den Ludendorffern auch eine antisemitische Gruppierung und so weiter. Also diese Doppel- oder Mehrfachmitgliedschaften hat es eigentlich früher auch schon gegeben. Insofern glaube ich nicht, dass es in der Form tatsächlich ein Phänomen ist.
Die NPD hat sich wahrscheinlich in Baden-Württemberg, ich stelle es mal als These, auf so als eine Plattform gewandelt, in der sich dann auch führende Skinheads und da Musikakteure eine Heimat gefunden haben. Ihre Aktion gemacht, trotzdem gleichzeitig in der NPD sein.
Zum Beispiel. Das hat damit zu tun, dass sie zum Teil sozusagen aus solchen, subkulturellen Milieus kommen und dann entweder dauerhaft oder für einen gewissen Zeitraum die NPD als ein Akteur ausgesucht haben, wo sie angenommen haben, dass sie ihre Ziele umsetzen können. Und zum Teil hat Sie können eigentlich da machen, was Sie wollen. Das ist, glaube ich, die Wirkung, die in diesem Zusammenhang bedeutsam ist.
Es gibt ja in einem neuen Buch für die NSU und seine Bekannten und möglichen Unterstützer als Generation Hoyerswerda bezeichnet. Es wird unter anderem vertreten, dass die Anschläge und vor allem die Reaktion der Öffentlichkeit, also die Anfeuerungsrufe die von vielen vor Ort und nicht zuletzt die damals erfolgte Reaktion der Polizei und Politik, also Rückzug und die Hilflosigkeit der Polizei, kurzfristig die Wegverlegung von Ausländern und kurz darauf die Verschärfung vom Asylrecht, bei der Szene einen tiefen Eindruck begründet haben. Das haben Sie ja gerade so andeuten lassen. Gewalt gegen Ausländer würde von einer Mehrheit gebilligt und können Änderungen der Politik, zum Beispiel die Einschränkung des Asylrechtsverfahrens, bewirken. War das damals in Szene hinein eines derjenigen Maßnahmen, die das bewirkt haben, dass dann Wege sind?
Also diese Erfahrung, die Sie jetzt eben noch mal geschildert haben, ist in der Szene wahrgenommen worden, auch wir sind wirkmächtig. Das, was wir tun, ist nicht bedeutend, sondern wir können wirklich was durchsetzen. Und das, ich habe es eben schon mal gesagt, sozusagen Sachen, die dann auch tradiert worden sind, wo man jetzt, wenn man die jetzige Gewalteskalation sich anguckt, mal Rückgriffe sieht in Stellungnahmen, in Diskussionsbeiträgen aus den Tagen. Das, was Anfang der 90er war, wiederholt sich jetzt. Und wenn wir sozusagen das nur intensiv genug war, sozusagen da auch erfolgreich sein. Mhm. Wenn man jetzt für die aktuelle Situation anguckt, dann hat es eigentlich mit der, als die Zahl der Asylsuchenden und Flüchteten stieg, gab es sozusagen eine bestimmte Phase, wo es eher Paralyse und Frustration und Untergangsstimmung gab, wo man gedacht hat, oh Gott, jetzt ist es vorbei mit Deutschland. Dann hat sich das so ein bisschen gewendet in eine, aus deren Sicht sozusagen wieder Perspektive, doch, wir können sozusagen da etwas verändern.
Wie würden Sie denn die Wechselwirkung zwischen rechtspopulistischen Bewegungen und Rechtsterroristen sowie zum Beispiel Rechtsextremaltätern und Brandstiftern beschreiben?
Also die rechtsterroristischen Taten sind ohne das Umfeld der extremen Rechten gar nicht denkbar und erklärbar. Weil das sozusagen das Milieu ist, was erstens die Weltanschauung und auch die Gewaltideologie und im Zweifelsfall entsprechende Infrastrukturleistungen zur Verfügung hat, wo das jedenfalls nicht über Banküberfälle oder Ähnliches stattfindet, kann man zu, glaube ich, sehr exemplarisch nachvollziehen, Waffenbeschaffung, Papiere und so weiter. Also ohne sozusagen eine Einbettung der eigentlichen Akteure in eine solche Szene gibt, sind diese Taten nicht. Dazu kommt sicherlich in manchen Fällen, das berührt jetzt schon die Frage sozusagen, was sind eigentlich Konstellationen, in denen solche rechtstouristischen Strukturen entstehen. Vielleicht gehen wir noch kurz zurück auf die späten 60er Jahre. Da ist ein wichtiger Antrieb gewesen, einerseits sozusagen diese Druck sozusagen, die deutsche Einheit wird es nie wieder geben, als weltanschauliche Figur, aber dann eben auch das Scheitern der NPD. Ja, dass man gesagt hat, okay, da geht es nicht weiter. Also da war sozusagen eine politische Frage oder ein Rückschlag, ein Motiv zu sagen, okay, dann wenden wir uns gewaltförmigen an. Auf der anderen Seite sagen, aber die Mehrheit will doch sozusagen Restriktionen und wir machen jetzt das, weil sonst macht es ja niemand. Und diese beiden Sachen interessanterweise gleichzeitig statt, wenn man sich Texte anguckt, dann findet man sozusagen diese Figuren auf einer Seite nebeneinander.
Danke vorerst mal, Herr von Eib. Nee, halt, Herr.
dass in diesen Konzeptpapieren, die es gibt, die in der Mehrheit explizit davon raten, solche Bekennerschreiben zu machen, weil das sozusagen den Verfolgung erhöhen würde. Das ist sozusagen eine taktische Maßnahme. Den Aspekt, den Sie ansprechen, der ist auch sozusagen unter den Kollegen und Kolleginnen, die sich mit Rechtsterrorismus beschäftigen, wird kontrovers diskutiert. Ich glaube, dass es sozusagen, wenn wir auf den NSU gucken, solcher Bekennerschreiben nicht bedurft hat, weil die Botschaft ist angekommen in den migrantischen Communities. Da wissen wir aus vielen Zeugenaussagen, es waren die Nazis, guckt dahin. Und es ist angekommen auch in der Szene der Extremen. Denken Sie an das Lied, was entstanden ist, bevor sozusagen die große Mehrheit von der Existenz des NSU wusste, wo sozusagen dieser Songtext mit dem Dönerkiller und so weiter. Also auch da ist es angekommen, dass da irgendjemand unterwegs ist, der gezielt Migranten tötet. Wo nicht angekommen ist, sozusagen in der Mehrheitsgesellschaft. Die haben das sozusagen nicht wahrgenommen. Und insofern glaube ich, ist das sozusagen durchaus in der, so wie der NSU das gemacht hat, durchaus sozusagen in der einerseits der Konzepte, die es da gibt, aber durchaus auch nicht im Widerspruch zu dem, was ich sozusagen unter Terrorismus subsumieren würde.
Jetzt haben Sie in einem Interview der Berliner Zeitung in dem Jahr auch Ausführungen gemacht, da ging es um sächsisches Freital und auch anderes. Im Kern wird das so zusammengefasst, von Ihnen Politik und Behörden müssten sich umdenken. Und ich denke, dass dieser Satz, den Sie da nochmal gesagt haben, das dann meint, das wirft die Frage auf, wie solche Milieus im Sinne der Gefahrenabwehr in den Blick genommen werden können, aus denen solche Anschlagspläne hervorgehen können. So, was kann ich jetzt damit als Politiker anfangen, weil Sie ja sagen, Politik umdenken. Ja. Wie kann ich diese Milieus erreichen?
Ich glaube, das sind Aspekte. Das eine ist sozusagen der eher analytische Blick. Das, was ich kurz angedeutet habe, die Frage, sozusagen, wo gucken Ermittlungsbehörden oder wer auch immer sozusagen sich dann da, wer auch immer daran wo gucken die sozusagen eigentlich hin, wenn es um Gefährdungspotenzial geht. Und wenn man die Geschichte des Rechtsterrorismus anguckt, dann wird man eben zunächst mal feststellen, dass die Akteure in der Regel aus der rechtsextremen Szene kamen. Jetzt sehen wir aber in den letzten 3, 4, max. 5 Jahren, dass wir neue Erscheinungsformen haben. Stichwort da Pegida, aber jetzt sozusagen Pegida Dresden als sozusagen Nukleus, sondern in vielen Städten, kleinen Orten vergleichbare Gruppierungen, die nicht so mobilisierungsfähig sind, Wirkung im lokalen Kontext, Klammer auf, noch nicht systematisch untersucht worden ist, nach meiner Wahrnehmung aber doch diese Akteure ein bestimmtes Milieu sammelt und handlungsfähig wird. Also es wird erstmal überhaupt, auch für sozusagen den Nachbarn, der sagt, oh, der denkt ja so wie ich. Ja. Was sozusagen jetzt diese jüngeren Entwicklungen angeht, die entstehen eben zum Teil aus diesem Milieu, nicht aus traditionell extremen Strukturen. Das war zunächst mal das, was ich gemeint habe, dass man sozusagen auch das erstmal wahrnehmen muss als Veränderung, was das Bedrohungspotenzial angeht. Die Schlussfolgerung sozusagen für politisches Handeln, gut, das müssen wir jetzt durchdeklinieren, sagen, was es gibt. Ich bin ja an der Hochschule, wo wir Sozialarbeiter und Sozialpädagogik bilden. Für uns ist sozusagen obwohl es den Forschungsschwerpunkt, den ich leite, jetzt seit über 25 Jahren gibt, ist aber sozusagen diese Entwicklung, hat auch nochmal Auswirkungen sozusagen auf das, was wir in den Lehrangeboten machen. Für zukünftige Sozialarbeiterinnen. Man könnte gucken in den Bereich der politischen Bildung. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man jetzt dezidiert den Bereich der Politik im engeren Sinne sich anguckt, die Frage, wie diskutieren wir über Fragen von Migration und Asyl. Ich glaube, es ist im Spektrum der im Bundestag vertretenen Parteien fast ganz angekommen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind. Glaube ich, erfordert bestimmte Einsichten und Veränderungen darin, was die Repräsentanz von Zugewanderten in gesellschaftlichen Bereichen angeht. Es erfordert sicherlich auch, insbesondere bei einer Zuwanderung in der Größenordnung, wie wir sie letztes Jahr hatten, dass man ernsthaft darüber spricht, dass das auch Probleme mit sich bringt. Das macht man nicht mit links, das macht, glaube ich, nicht. Dass es dort auch Konflikte gibt und weitergeben wird. Denke ich, keine Möglichkeit gibt, diesen wirklich auszuweichen oder sie, wie jetzt sozusagen das Spektrum, über das wir hier sprechen, mit Ausgrenzung und Gewalt.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist beispielsweise in einer Kleinstadt, wo Sie sagen, sich eine Gruppe, ja, also wo erstmal ein rechtes Gedankengut sich da manifestiert, da sprechen Sie mehr von Sozialarbeit und weniger vom Verfassungsschutz und Beobachtung, oder sagen Sie, das geht weiter? Aber es ist ja immer der Zwiespalt, ob man dann halt sagt, es ist doch so, Stichwort auch NPD-Verbotsverfahren, zu sagen, hier muss das starre Kante dann halt auch zeigen. Das habe ich Sie da richtig interpretiert, dass Sie...
Das glaube ich, war kurz. Also wenn man sozusagen das an diesen beiden Polen festmacht, das sind ja jetzt sozusagen einmal Sozialarbeit und Verfassungsschutz, dann glaube ich, hängt es davon ab, sozusagen, wie ist die Situation wirklich konkret. Wenn dort sich Gruppierungen bilden, die jetzt sogar Gewalt, dann ist eine Frage von Polizei und Staatsanwalt, das ist klar, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, das ist klar. Wenn die sozusagen verfassungswidrig sind, dann kann eine Aufgabe des Verfassungsschutzes sein, aber das wird man im Einzelfall entscheiden müssen. Auf der anderen Seite muss Politik nach Möglichkeit auch die versuchen zu erreichen, die erreicht sind. Ich habe, wenn man jetzt Pegida als Gesamtphänomen anguckt, auch neuere Entwicklungen oder doch in den letzten Jahren Reichsbürger und so, aber den Eindruck, dass wir zunehmend eine Zahl von Personen haben oder dass sie zunehmend sichtbar werden, deren Weltbild so hermetisch ist, dass man da nicht mehr rankommt. Eine Befürchtung. Und wenn man sozusagen da nicht mehr rankommt, dann, also dass eine Art von Sektenstruktur wird, ja, dann glaube ich, wird es sehr problematisch. Und da ist auch Sozialarbeit, gibt es natürlich auch immer noch mal Angebote, mit Eiern gibt es bei Sekten auch und so weiter. Aber da, glaube ich, gibt es Grenzen, derer man sich auch wirklich bewusst wird, dass es die gibt.
Bei dem Rechtsextremismus, bei der NPD, teilen Sie da die Einschätzung, dass da einige jetzt aus den Gründen, weil ein Verbot kommen kann, die Partei bereit lassen und sich anderen Gruppierungen dann halt auch zuwenden? Also anderen Parteien auch wenden. Können Sie da was dazu sagen?
Also das Verbot der NPD oder das Verbotsverfahren gegen die NPD wird in der Partei so diskutiert, dass die tatsächlich davon ausgehen, dass es nicht kommt, das Verbot. Es gibt gleichzeitig aber gewisse Abwanderungen, zum Beispiel zur Partei Die Rechte oder zum Dritten Weg, die aber anders motiviert oder im Wesentlichen jedenfalls anders motiviert sind, sondern weil man da sagt, NPD ist ja handlungsfähig, so wie wir uns das vorstellen, das ist nicht nationalsozialistisch genug und so weiter. Also wenn es da Abwanderung gibt, nicht zentral aufgrund der Befürchtung, dass die Partei verboten wird.
Okay, danke.
Herr von Eyb.
Professor Virchow oder Virchow?
Virchow, aber gut, ich finde es nicht so wichtig.
Gut, das soll ja schon richtig sein. Zunächst vielen Dank für Ihre Ausführungen, die ich sehr spannend finde. Sie hatten vorhin gesagt, das ist, wenn ich das richtig hier notiert habe, dass es ungefähr 205 Theorien gibt, was man unter Rechtsterrorismus versteht, und ein paar Punkte genannt, die Sie auf jeden Fall dazugehören. Sehen. Gibt es denn von diesen Themen, die Sie angesprochen haben, ein oder zwei Punkte, die bei allen 250 übereinstimmen? Dass man zum Beispiel sagt, geplant oder ehrlich oder geheim oder halbgeheim oder wie auch immer.
Also natürlich sozusagen steht immer Gewalt handeln, das ist erstmal ein zentraler Punkt. Dann wird in der Regel nicht bei allen, doch aber in der großen Mehrheit auch Kontinuität angenommen, also dass es nicht eine einmalige Handlung ist, es sei denn, nach der Handlung erfolgt eine Festnahme. Aber jedenfalls von der Intention derjenigen, die das machen, sich bei dieser einen Handlung bleiben. Also Kontinuität, Gewalt und im Grunde auch, das ist doch stärker umstritten, die Frage von Klandestinität, also ob das immer stattfindet. Es gibt ja sozusagen aus der früheren Debatte immer noch diesen Begriff des Feierabendterrorismus. Das ist natürlich sozusagen da auch ein Modell. Ja, diejenigen, die jetzt gerade verfolgt werden als Vereinigung, sind ja nicht rundgegangen, wie beim NSU der Fall gewesen ist. Also das ist sozusagen schon eine Dimension, die ist umstrittener. In der Regel, und da ist dann eine Frage der Gewichtung, dieser Aspekt, dass Terrorismus auch eine Botschaft hat. Aber da, wie gesagt, variiert das sehr stark, die Gewichtung dieser Dimension angeht.
Vielen Dank. Jetzt hatten Sie noch den Hinweis gegeben, dass Ende der 60er, Anfang der 70er, geht ja einher so ungefähr mit den berühmten 68ern. Hat es irgendwas damit als Gegenbewegung oder... wie kann man das miteinander in Verbindung bringen oder hat es keine Verbindung miteinander?
Also die 68er, wenn man das jetzt mal so als Chiffre nimmt für ja eigentlich eine sehr komplexe Gemenge, hat die extreme Rechte schon beschäftigt, das muss man sagen. Die haben es sehr genau beobachtet mit unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Es ist eine kleine Strömung, die argumentiert hat, eigentlich sollten wir genauso unbotmäßig sein wie die 68er und wenn die gegen die Polizei demonstrieren, sollten wir dabei sein. Das gab es sozusagen auch. Die große Mehrheit war wahrscheinlich nicht überraschend dezidiert gegen die 68er, gegen auch bestimmte Formen von oder bestimmte Ideen von Egalität. Oder die extreme Rechte sozusagen als Reaktion, hat aber die 68er im Grunde nicht als eigenständiges Phänomen wahrgenommen, sondern als Verlängerung der Re-Education. Also sie haben eigentlich gesagt, sie setzen eigentlich nur das fort in ihrem übersteigerten Liberalismus, was sozusagen die Amerikaner in Anführungsstrichen uns gebracht haben. Dann ist sozusagen das, wogegen man sich gewandt hat, viel breiter aufgefächert als jetzt sozusagen die klassischen 68er. Die waren natürlich auch Feindbilder und man wollte deren Einfluss möglichst reduzieren. Aber die Linie, auf die sich sozusagen bezogen haben, ist doch, geht doch weiter zurück.
Ich habe mir hier notiert, dass diese Gruppen eine kurze Lebensdauer hatten, viel geplant, aber umgesetzt haben. Ich meine, das ist ja in Ordnung so. Aber die Frage ist, woran liegt es, dass die Gruppen relativ schnell wieder zusammenfallen und dann letztendlich nicht so wahnsinnig an dem, was sie sich ursprünglich mal vorgenommen haben, weil die Planung setzte auf die Realisation, dann nicht umgesetzt haben?
Also die kurze Lebensdauer gilt eigentlich für fast alle diese Gruppierungen. Die Umsetzung angeht, muss man, glaube ich, differenzieren. Da haben die in den späten 60er, frühen vergleichsweise wenig von dem umsetzen können, was sie machen wollten. Später gab es dann ja Aktionsgruppen, wo tatsächlich dann auch Morde stattgefunden haben. Das muss man, glaube ich, nochmal ausdifferenzieren. Die kurze Lebensdauer hat in der Regel damit zu tun, dass aus ganz unterschiedlichen Gründen diese Gruppierungen aufgeflogen sind. Also sei es durch polizeiliche Ermittlungen, sei es durch Zufälle, wo dann eine Passkontrolle war und in dem Fahrzeug wurden Waffen gefunden und dann konnte man sozusagen einen Fall, was ein paar Jahre vorher stattgefunden hatte, aufklären. Zum Teil auch wenn das sozusagen eine sehr komplexe Konstellation ist, zum Teil sicherlich auch durch V-Leute, die in manchen Fällen aber auch eine Rolle als Antreiber dieser Gruppierung gespielt haben, also in der Otte-Gruppe beispielsweise ein V-Mann, der den Sprengstoff hat und so weiter, ohne die man die Taten gar nicht hätte machen können. Also da gibt es sozusagen verschiedene Faktoren, die beeinflusst haben, dass diese Lebensdauer in der Regel so kurz war.
Noch zwei Fragen. Beschäftigen Sie sich auch mit einer Milieustudie? Das heißt, wo kommt denn der Ideale, in Anführungszeichen natürlich alles gesetzt, Mitglied einer solchen Vereinigung, wo kommt der her, aus welchem Elternhaus, welche berufliche Biografie oder wie muss ich mir das vorstellen, wo muss ich also besonders geben, weil es gefährlich werden könnte, dass aus diesem Bereich eben bis auf fruchtbar.
Also ich habe selbst dazu bis jetzt nicht geforscht, aber ich kenne ungefähr das, was es dazu gibt und das ist sehr überschaubar. Es hat als Reaktion auf den linken Terrorismus eine umfangreiche Studie gegeben, beschlossen von der Innenministerkonferenz in den späten 70er Jahren. Da ist dann daraus entstanden. Und ein Kapitel, ein kleines Kapitel, beschäftigte sich mit den damaligen Rechtsterroristen. Und da für den Zeitraum wird man feststellen können, dass das überproportional Akteure waren aus gesellschaftlich abgehängten Milieus. Das wird man aber sozusagen, wenn man das in die Gegenwart verallgemeinern können, da gibt es sehr unterschiedliche Wege in den Rechtsterrorismus, genauso wie sozusagen in anderen politischen Spektren. Das ist. Insofern würde ich im Moment sagen, vorbehaltlich dessen, dass man es eigentlich nochmal genau erforschen müsste oder genauer erforschen müsste, würde ich sagen, sozusagen Warnschild nach dem Motto, da müssen wir genauer hingucken. Das ist ein Milieu, was besonders, also jetzt, wenn man es sozialstrukturell betrachtet, ein Milieu, was besonders gefährdet ist, sehe ich nicht. Aber es gibt eben bestimmte politische Milieus, die sowas tragen. Das kann man am NSU sehr genau sehen. Also sozusagen eine bestimmte Gewaltaffinität, ein Hang zu Waffen, auch sozusagen so ein Vortasten, wie weit kann ich denn eigentlich gehen, bis ich mal irgendwie Ärger kriege mit Staaten und so weiter und so weiter. Aber sozialstrukturell ist es nicht eindeutig.
Frage, haben Sie sich mit den diversen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt, jetzt explizit, was wir Bundesländer nennen, obwohl das ein falscher Ausdruck ist. Und da im Besonderen dem Land Baden-Württemberg und können uns da noch irgendetwas sagen, was hier vielleicht anders ist wie in anderen Bundes oder hier eine andere Kommunikation funktioniert oder wie auch immer.
Jetzt sozusagen insbesondere in den Bundesländern, in denen Sie auch Ihre Basis haben, tätig werden, sondern da spielen andere Kriterien eine Rolle. Was sind sozusagen passende Ziele und Objekte, die man angreifen möchte? Baden-Württemberg hat mir ehrlich gesagt ein bisschen die Zeit gefehlt, das nochmal systematisch vorzubereiten. Müsste man nochmal gesondert tun. Aber es ist in dem Sinne, soweit ich das überblicke, Individuen, die sozusagen aus Baden-Württemberg gekommen sind, Stichwort vorhin schon Wehrsportgruppe Hoffmann, in Baden-Württemberg nicht sozusagen vergleichbar mit anderen Bundesländern eine solche rechtsterroristische Struktur entstanden. Ich glaube, das ist Zufall.
Dankeschön.
Jetzt kommt der Kollege Weihrauch.
Danke. Ich möchte noch mal auf die Art und Weise oder der Tatbegehung eingehen. Mhm. Der Vorsitzende hat ja schon auf die Symbolik hingewiesen, rechtsextremistischen